Die schwarz-gelbe Koalition in Baden-Württemberg, die wird bald Geschichte sein. Unter Umständen wird es dort sogar den ersten grünen Ministerpräsidenten geben. Das alles, wenn man den aktuellen Prognosen Glauben schenken darf. Der ARD-Deutschland-Trend für Baden-Württemberg zum Beispiel sagt voraus, dass es eine knappe Mehrheit für einen Regierungswechsel geben wird und dass die Grünen vor der SPD liegen werden. Aber solche Prognosen stellen sich ja schon mal als wenig zuverlässig heraus. Zum Beispiel die Bundestagswahl 2005, da haben Wahlforscher eine ziemlich sichere Mehrheit für Schwarz-Gelb vorhergesagt und damit total falsch gelegen. Am Ende ist die CDU eine große Koalition mit der SPD eingegangen. Nun wollen wir aufgrund dieser Erfahrung nicht alle Wahlforscher als unfähig bezeichnen. Nein, nein. Stattdessen dröseln wir das mal genauer auf. Eine beliebte Frage der Wahlforscher ist ja die sogenannte Sonntagsfrage, die da lautet, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welche der folgenden Parteien würden Sie dann wählen? Die Radiowissen-Statistikerin Katharina Schüller, diese Sonntagsfrage, wie verlässlich ist die?
Ja, also diese standardisierte Sonntagsfrage, deren Ergebnisse sind erstmal die Grundlage zur Berechnung der aktuellen Wahlmeinung und auch für Projektionen. Aber tatsächlich liefert diese Sonntagsfrage bestenfalls, also selbst wenn jeder die Wahrheit sagt, nur ein aktuelles Meinungsbild und keine Prognose. Auch wenn sie von Medien und Parteien häufig als Prognose bezeichnet wird. Denn es ist ja so, am nächsten Sonntag ist im Normalfall nicht Bundestagswahl. Und wäre tatsächlich Wahl, dann wären die Bedingungen schon mal ganz andere. Es gäbe dann einen Wahlkampf, Politiker würden sich auch anders verhalten. Zum Beispiel gibt es typischerweise Gesundheitsreformen ja immer nur kurz nach den Bundestagswahlen und nicht vorher.
Also gut, wir lernen, die Ergebnisse der Sonntagsfrage liefern keine Prognose.
Nein.
Okay, wozu dient die Befragung der Wähler am Wahltag selbst?
Also diese Exit-Polls, das sind ja Befragungen der Wähler am Wahltag, nachdem sie dieses Wahllokal verlassen haben. Die ermöglichen normalerweise tatsächlich recht präzise Prognosen. Da werden also ausschließlich Wähler, das ist auch ein Unterschied, und nicht nur Wahlberechtigte befragt. Also Leute, die tatsächlich gewählt haben. Die sagen dann auch, was sie getan haben, hoffentlich ehrlich, und nicht, was sie vorhaben. Das kann sich eben ja auch sehr kurzfristig ändern. Und die Stichprobe ist mit etwa 25.000 Befragten ungefähr 20 mal so groß wie bei den Umfragen vorher. Und diese Befragung am Wahltag, die ist dann im Wesentlichen die Basis für die 18 Uhr Prognosen.
Nun gut, auch mit diesen Exit-Prognosen, da hat 2002 Infratest DIMAP übel daneben gelegen und Edmund Stoiber hat sich eine halbe Stunde lang als Kanzler gefühlt. Aber egal, noch eine andere Frage. Haben Wahlumfragen, die also im Vorfeld veröffentlicht werden, auch Einfluss darauf, welcher Partei die Wähler dann ihre Stimme geben?
Na, da gibt's theoretische Überlegungen von verschiedenen Wissenschaftlern dazu, wie sich also solche Umfragen vor der Wahl auf die Wahlentscheidung auswirken. Eine Theorie ist die von dem Bandwagon-Effekt. Das heißt, alle laufen hinter dem Wagen mit der Musik her. Das heißt, die meisten wollen auf der Seite des Siegers sein und wählen dann die vermeintlich beliebteste Partei. Das Gegenstück wäre dieser Boomerang-Effekt. Da machen viele ihr Kreuzchen aus Mitleid bei einer schwach eingeschätzten Gruppierung oder möchten halt auch absolute Mehrheiten verhindern. Es gibt empirische Untersuchungen, die beides nachweisen. Also es ist weder das eine noch das andere wirklich statistisch bewiesen. Vermutlich ist es dann auch eben nicht so einfach, wie diese Theorien sagen. Aber eventuell ist ja der Einfluss der Umfragen auf die Politiker viel höher, dass die sich nämlich eben, je näher eine Wahl rückt, immer weniger an sachlichen Argumenten orientieren und immer mehr an den Umfragen, obwohl das eigentlich gar nicht so schlau ist, denn wie wir schon gesagt haben, die eignen sich ja gar nicht zur Wahlprognose.
Wie verlässlich sind die Zahlen?
Da gibt es ein ganz wunderbar zu lesendes Buch von der Elisabeth Nölle-Neumann. Das ist ein Klassiker aus den 60ern, alle nicht jeder, immer wieder mal aktualisiert. Und da steht neben vielen anderen spannenden Sachen drin, dass die durchschnittliche Abweichung der Prognosen vom tatsächlichen Wahlergebnis seit den ersten Veröffentlichungen von Wahlprognosen 1948 bei 2 bis 3 Prozentpunkten lag, also schon relativ nahe dran. Aber es gibt auch eine ganze Menge Kritik dazu. Zum Beispiel von dem Mathematikprofessor Fritz Ulmer, der sagt zwar schon, dass die Institute die Resultate von Bundestagswahlen bisher jedes Mal einigermaßen genau vorhergesagt haben. Doch, das liege nicht an den Künsten der Meinungsforscher, sondern an der politischen Stabilität der Bundesrepublik. Und Ulmer sagt auch, Änderungen haben die Institute noch nie richtig vorhergesagt. Ich habe auch an anderer Stelle gelesen, Hellsehen wäre billiger. Also Wahlumfragen sind nicht gerade günstig.
Dafür gibt es dann aber ziemlich viele davon.
Ja.
Nun sind solche Befragungen ja normalerweise repräsentativ. Kann man denn dann auch daraus ableiten, dass sie tatsächlich ein Spiegelbild der Bevölkerung darstellen?
Naja, also 1000 oder 2000 Personen vorab zu ermitteln, die ein Spiegelbild der rund 60 Millionen Wahlberechtigten darstellen, das ist mathematisch unmöglich. Dazu gibt es einfach viel zu viele Faktoren und deren Kombinationsmöglichkeiten, die eine Rolle spielen könnten, wie das Alter, Geschlecht, Einkommen, Religion, Bildung, Wohnort, Beruf, viele, viele andere. Und die Institute suchen deshalb ihre Probewähler meist nicht nach irgendwelchen Kriterien aus, sondern nach dem Zufallsprinzip. Sie losen das also aus und nennen das Ergebnis einen repräsentativen Querschnitt. Aber oft ist es so, dass dann über 50% der Befragten die Antwort verweigern oder dass man sie gar nicht erreichen kann. Oder auch, dass die Wähler extremer, sozial unerwünschter Parteien Falschangaben machen und so weiter. Außerdem hat man herausgefunden, dass sich tatsächlich viele erst im letzten Moment für eine Partei entscheiden. Eine Analyse in Österreich vor einigen Jahren hat nämlich ergeben, dass sich 9% am letzten Tag entschieden haben und weitere 20% erst in der letzten Woche vor der Wahl.
Also ist das so ein bisschen so eine Sache mit der Repräsentativität. Ja. Kann man das Problem statistisch irgendwie lösen?
Ja, also Statistiker sagen schon mal grundsätzlich nicht, es werden jetzt exakt so und so viel Prozent für eine Partei rauskommen, sondern sie berechnen Vertrauensintervalle, in denen sich die Ergebnisse dann mit hoher Wahrscheinlichkeit bewegen. Also um jetzt mit 2000 Befragten eine zu 95% richtige Vorhersage zu treffen, muss man bei den großen Parteien Schwankungen so +/-4% einkalkulieren und bei den kleinen +/-2,5%.
Ist ja nicht so wenig, ne?
Nee, eigentlich ist es nicht so wenig. Das heißt, dass sie zum Beispiel nur sagen können, das liegt irgendwie zum Beispiel zwischen 30% und 38%. Oder ja, also kann eine absolute Mehrheit hin oder her sein. Ja? Wenn sie jetzt eine Schwankung haben wollen, die nur noch ein 0,5% beträgt, dann müsste man so rund 100.000 Bürger befragen und die immer noch vage Vorhersage um +/-1-2%, also zum Beispiel CDU, CSU kriegt 38%-42%. Das ist bei 2000 Probewählern rein statistisch bereits zu mehr als 50% falsch. Und um jetzt da nicht allzu weit daneben zu tippen, veröffentlichen Meinungsforscher dann auch nicht die Ergebnisse einer Umfrage direkt, sondern die gewichten die ermittelten Zahlen erst noch mit Erfahrungen, weil sie zum Beispiel wissen, Konservative sind vielleicht distanzierter, geben keine Antwort und deswegen kriegt die CDU, CSU hinterher noch ein bisschen Prozent dazu. Es sei denn, es waren jetzt viele evangelische Stadtbewohner mit eher geringem Einkommen unter den Interviewten, dann kriegt die SPD einen Bonus. Und da gibt es verschiedene Methoden, wie man gewichten kann. Elisabeth Nölle-Neumann spricht von der Korrektur von bis zu 11% und ihr Mitarbeiter Carsten Pöhl meint dazu, die Gewichtung sei auch mehr Kunst als Wissenschaft.
Okay. Warum kommt es zu unterschiedlichen Ergebnissen bei den verschiedenen Wahlinstituten? Liegt das auch daran, dass die unterschiedliche Auftraggeber haben, also zum Beispiel ARD, ZDF, RTL?
Also das ist so, die Formulierung dieser Wahlabsichtsfrage, die ist ja eigentlich standardisiert, aber die Formulierungen unterscheiden sich in Nuancen dann teilweise schon voneinander. Also das muss gar nicht so tendenziös sein. Es reicht schon, wenn ich frage, für wen man sich am Wahltag letztlich entscheidet oder wenn man sympathischer findet, gibt verschiedene Ergebnisse. Und dann steht auch diese Sonntagsfrage, die steht ja in dem Kontext von anderen Fragen. Das sind ja längere Umfragen. Und während einer Befragung bildet der Befragte sich dann oft eine Meinung und entscheidet dann am Ende unter Umständen ganz anders als am Anfang. Also es spielt eine Rolle, wo diese Frage steht. Es spielt auch eine Rolle, in welcher Reihenfolge die Parteien vorgelesen werden und ob sie vorgelesen werden oder schriftlich vorgelegt werden. Und selbst wenn jetzt dann die Fragen absolut identisch wären, gibt es immer noch Stichprobenfehler, dann gibt es unterschiedliche Ausschöpfungen, also wer jetzt die Antwort verweigert und es gibt die verschiedenen Gewichtungsverfahren. Und so können dann sehr leicht auch deutlich voneinander abweichende Umfrageergebnisse zustande kommen.
Wenn jetzt die Ergebnisse in den Medien präsentiert werden, dann machen das ja nicht die Leute von den Forschungsinstituten selber, sondern diese Aufgabe übernehmen ja dann die Damen und Herren zum Beispiel der Fernsehsender oder dann halt eben auch in den Zeitungen. Ist das normalerweise korrekt oder schleichen sich dann da auch nochmal Fehler ein?
Naja, also diese kommerzielle Wahlforschung, die arbeitet ja hauptsächlich im Auftrag von Medien und Parteien. Also jetzt von Auftraggebern, die vielleicht nicht unbedingt hohe statistische Methodenkompetenz haben. Also das vielleicht auch als Antwort auf Ihre vorige Frage, dann hängt es natürlich auch wieder vom Auftraggeber ab, was rauskommt, ja. Die Medien, die melden ja, ob der sich halt besser oder schlechter auskennt. Die Medien, die melden oft halt nur exakte Zahlen, häufig dann sogar noch mit Nachkommastellen, aber eben ohne diesen eigentlich sauberen Fehlerspielraum. Also das wäre dann tatsächlich eher Hellsehen. Im besten Fall ist eben bei Veröffentlichung von Umfragen die Befragtenzahl noch angegeben, aber eben eigentlich nie diese doch sehr entscheidende Ausschöpfungsquote. Der Deutsche Presserat, der empfiehlt eben auch den Printmedien bei Umfragen grundsätzlich immer die Zahl der Befragten, den Zeitpunkt der Befragung, den Auftraggeber und die exakte Fragestellung zu veröffentlichen und auch anzugeben, ob die Umfrage jetzt methodisch als repräsentativ gelten kann. Wobei, ich glaube, wir haben noch nie irgendwo gelesen, dass eine Umfrage nicht repräsentativ wäre. Ja?
Würde man sie ja nicht veröffentlichen.
Aber, wenn aber Medien, also ob Medien das aber tatsächlich machen, naja, darüber können wir ja dann in den nächsten Wochen auch mal vielleicht Statistiken erheben.
Also die Botschaft ist auf jeden Fall angekommen. Es sind nicht die Wahlforscher, die mit den Prognosen daneben liegen, sondern die Medien, die die Prognosen ungenau wiedergeben. DRadio-Wissen-Statistikerin Katharina Schüller, danke für das Gespräch.